Mensch, Natur, Einklang. So leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön.
Ja, also hier ist Julia Rösch vom Biosphären-Podcast. Heute mit Herrn Oliver Gröner zu Gast. Hier am Waldrand sitzen wir. Das passt ganz gut zu seinem Beruf, denn er ist Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Neustadt. Herr Gröner, herzlich willkommen.
Hallo, Frau Rösch. Freue mich, hier zu sein.
Es war Ihre Idee, dass wir uns am Waldrand treffen für die Aufnahme hier. Das ist, glaube ich, mal eine ganz interessante Abwechslung zum täglichen Büro- und Sitzungssaal. Mhm. Und hat ja ganz viel mit Ihren Themen zu tun, mit denen
Sie. Ja, inspiriert uns hoffentlich für unser Gespräch. Und ja, als Förster sollte man nicht nur im Büro sitzen, sondern auch mal in den Wald hinauskommen.
Ja, auf alle Fälle. Ja, genau. Seit 4 Jahren sind Sie Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Neustadt. Da hatten Sie etwas Zeit, die Rhönerinnen und die Rhöner kennenzulernen. Was hat Sie denn am meisten beeindruckt im Sinne von, es ist Ihnen haften geblieben?
Ja, unterm Strich sind es Land und Leute, würde ich mal sagen. Mhm. Also das ist unser Dienstgebiet umfasst ja 2 Landkreise, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen. Und es ist ein wunderschöner Naturraum, also nicht nur die Rhön selber, sondern es gehört auch das Grabfeld zum Beispiel dazu oder auch das Saaletal runter. Und ich glaube, das muss man sich wirklich bewusst machen, dass es ein Naturraum ist, den es gar nicht mehr so oft gibt in Deutschland und in Bayern. Also eine wunderschöne Landschaft verglichen mit anderen Regionen. Und das andere sind die Leute. Also ich bin hier wirklich auf sehr spannende Akteure getroffen. Das macht mir wirklich viel Freude, auch mit denen zusammenzuarbeiten. Sei es bei Verbänden, bei Naturschutzverbänden, auch bei forstlichen Organisationen, bei landwirtschaftlichen Organisationen oder auch Partnerorganisationen wie die Verwaltungsstelle vom Biosphärenreservat.
Da haben Sie quasi die Verbände und die Verwaltungen angesprochen. Kommen auch die Landwirte, Landwirtinnen, Forstwirte, Forstwirtinnen bis zum Chef, bis zum Leiter der Behörde?
Wie ist da der Kontakt? Also zugegebenermaßen eher seltene Fälle und das sind dann eher die Konfliktfälle. Also klar. Das sind dann eher die schwierigen Kunden, die halt irgendwelche Beschwerden haben und das landet dann gern mal beim Behördenleiter. Mhm. Ansonsten ist es vielleicht ein gutes Signal, wenn vieles nicht bis zum Behördenleiter vordringt, sondern auf der Arbeitsebene geregelt werden kann.
Da haben Sie auch wieder recht. Ja, also es ist ja, wie Sie schon gesagt haben, ein Riesengebiet, viel größer als der Zuständigkeitsbereich der Bayerischen Verwaltung im Biosphärenreservat, nämlich 2 komplette Landkreise und auch ein ganz breites Themenfeld, also Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Ernährung. Mhm. Die ist alles zusammen. Mhm. Da haben Sie gut zu tun, nehme ich an. Welche Themen beschäftigen Sie denn da gerade besonders?
Also mittlerweile ist es so, dass mich wirklich alle 3 Bereiche Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beschäftigen. Hat auch mit Umorganisation zu tun, will jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen. Also ich habe nicht mehr so viel mit den forstlichen Dingen zu tun. Also bei Ernährung zum Beispiel ist es aktuell, wir sind Modellregion, 1 von 9 und unterfränkische für das Thema regionale Gemeinschaftsverpflegung, wo wir versuchen, GV-Einrichtungen, also Mensen und Kantinen dazu zu bewegen, die Hälfte ihrer Lebensmittel regional zu beziehen, also regionales Bayerisch oder Dachmarke Rhön-Gebiet.
Das ist da so, arbeiten wir auch zusammen.
Arbeiten wir zusammen, genau. Ja, und Landwirtschaft und Forsten, ich sag mal, eine Klammer ist wirklich das Thema Klimakrise, also wie sich die Bedingungen verändern. Und ich glaube, wir spüren das sehr stark in unserer Region. Da leiden Landwirte und Waldbesitzer gleichermaßen drunter. Mhm. Also sagen wir mal, das Thema Klimaanpassung ist schon eines unserer Megathemen momentan. Mhm. Und da bin ich auch relativ stark mit involviert.
Was sind da die Strategien von Seiten des Amtes? Also wie bringt man die Botschaft erstmal unter die Leute und was passiert dann?
Ja gut, im Wald, da sind wir ja an den Waldbesitzern vergleichsweise nah dran. Wir haben ja unsere Förster in der Fläche sitzen, das sind noch 13 Stück aktuell, die Waldbesitzer beraten. Und wir versuchen halt bei denen in die Köpfe zu bekommen, dass was passieren muss im Wald. Also Stichwort Klimaanpassung, Waldumbau. Die Fichte avanciert bei uns auch zunehmend zum Auslaufmodell, holt der Borkenkäfer. Wir haben zum Glück nicht so viele Fichten wie im Frankenwald oder im Harz, sondern in anderen Regionen. Ja, und die Waldbesitzer zu beraten, was sie machen sollen, auf welche Baumarten sie setzen sollen, wo sie sich Hilfe organisieren. Ein Handicap ist oft die Besitzstruktur bei uns. Wo es gut läuft, ist im Staatswald und im Kommunalwald. Das sind halt größere Einheiten und es ist professionelles Personal am Werk. Schwieriger ist der Kleinprivatwald, weil wir halt gerade hier in Unterfranken und auch bei uns eine sehr schwierige Besitzstruktur haben. Und wenn ein Waldbesitzer ein Grundstück hat, das mehrere hundert Meter lang ist und wenige Meter breit, ist das nicht unbedingt ein Anreiz, da tätig zu werden.
Ja. Genau so in einem Wald sitzen wir hier, das hatte ich noch gar nicht richtig gesagt. Mhm. Also wir sitzen am Waldrand von so einem Wald, der genau diese Dimensionen hat, ne? Also mit den ganz schmalen, langen Stückle, die eben die Besonderheit hier in der Region auch ausmachen, ne?
Und in der Landwirtschaft, da sind wir vielleicht etwas weiter weg, weil Beratung ist ja keine vordringliche staatliche Aufgabe mehr. Also da gibt es auch private Organisationen, die beraten sollen. Also wenn sich ein Landwirt an uns wendet, dann kriegt er schon noch eine Beratung von uns. Also da versuchen wir dann aber auch mit Veranstaltungen, mit Pflanzenbautagen oder was auch immer, an die Landwirte ranzukommen. Mhm. Und was uns da wirklich hilft, dass wir hier auch beispielsweise beim Bauernverband Akteure haben, die da sehr stark unterwegs sind und sich auch Gedanken machen, wohin die Reise da gehen kann und muss und das auch bei den Landwirten kommunizieren.
Ja, also jetzt haben wir schon, ich möchte das große Thema Klimawandel, Klimaanpassung noch einen Moment schieben, weil ich glaube, das ist so ein dominierendes Thema, dass wir alle anderen Sorgen drumherum vergessen. Lass uns erst nochmal zu einem kleineren oder längeren Thema schon gehen. Das ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft. Seit einer Generation ist dieser Strukturwandel, also seit über 30 Jahren ist dieser Strukturwandel völlig im Gange und ist auch immer noch nicht abgeschlossen. Was ist denn die wichtigste Veränderung aus Ihrer Sicht, die Sie da beobachten konnten?
Naja, wie überall in Deutschland und Bayern halt ein Trend zu größeren Betrieben, wobei man schon sagen muss, dass der Strukturwandel sich vielleicht abgeschwächt hat. Mhm. Also wir haben ja jedes Jahr die Statistik, wie viele Landwirte ihren Mehrfachantrag stellen, heißt es, also ihren Förderantrag. Und ja, ich glaube, der Rückgang der Betriebe ist jetzt unter 1%. Also es ist schon noch im Gange, aber es hat sich verlangsamt. Mhm. Also wir haben eigentlich relativ stabile Strukturen bei uns, was uns da, glaube ich, entgegenkommt, dass wir ungefähr 80% unserer landwirtschaftlichen Betriebe sind Nebenerwerbsbetriebe. Mhm. Also die sind jetzt nicht völlig zur Existenzsicherung auf ihre Landwirtschaft angewiesen, haben halt noch einen anderen Beruf und machen das nebenbei. Und da sind auch viele bereit, das auch weiterzumachen. Und es gibt auch immer wieder junge Leute, die sogar auch nachdenken, Richtung Landwirtschaft einzusteigen. Also es ist so ein bisschen was nebenbei zu machen. Viele auch mit ein bisschen Viehhaltung extensiv, Weidehaltung oder so. Also insofern sehe ich jetzt nicht die Gefahr hier in unserer Region, dass das Strukturen werden, wie wir es aus den Gäulandschaften kennen, Ochsenfutter-Gau oder Gäuboden. Mhm. Ich glaube, da sind wir weit davon entfernt.
Ich glaube, klar, das große Jahrzehnt der Zäsur haben wir hinter uns gebracht. Ich denke, in den 90ern war das hauptsächlich. Ich sehe es quasi gerade aus der persönlichen Perspektive tatsächlich. Der Betrieb, den mein Großvater noch als Vollerwerb für die Familie zur Ernährung als einziges Standbein gehabt hat, hat mein Vater im Nebenerwerb übernommen und der wird jetzt eben in Rente gehen, wo man sich dann fragt, was passiert dann? Ich selber bin auch ein großer Fan der vielen Nebenerwerbler, die ich auf der Langen Rhön und überall sonst sehe, weil ich denke, das bringt die Leute ganz anders in Kontakt, auch mit den Themen des Biosphärenreservats, durch eigenes Tun, durch eigenes Mitmachen, als wenn wir da einen schönen Vortrag dazu halten würden. Mhm. Und kann man irgendwas tun, damit es so bleibt, also dass die Leute wirklich weitermachen und da aktiv bleiben?
Naja, ich sag mal, das Entscheidende ist, dass es auf dem Markt halt gute Preise gibt für die Produkte, weil die produzieren ja nicht im luftleeren Raum, die produzieren ja für den Markt Feldfrüchte oder Milch oder Schaffleisch vom Rhönschaf, was auch immer. Also das wäre eigentlich das Wichtigste, dass man Geld mitverdienen kann, das müssen die, sonst arbeitet sich da keiner krumm. Und dann ist es halt wichtig, dass es auch Förderanreize gibt über die staatlichen Förderprogramme. Und das muss halt so ausgerichtet sein, dass auch die kleineren Strukturen davon profitieren. Aber ich glaube, das ist der Fall. Da gilt ja im Prinzip gleiches Recht für alle. Und was man sagen muss, dieser Bereich der Agrarumweltmaßnahmen, das kommt ja auch den kleineren, extensiveren zugute. Da gibt es ja das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm, das wir abwickeln, oder das Vertragsnaturschutzprogramm, das die Umweltverwaltung mit uns zusammen abwickelt. Und da gibt es, denke ich, gute Programme und Förderanreize, um diese ja, tollen Strukturen hier in der Rhön auch zu erhalten.
Das stimmt, da haben wir einiges. Also, und da kommt auch immer noch was Neues dazu. Ne? Also jetzt im Herbst warte ich ganz gespannt auf das Thema Streuobst im Kuhlab, was da passiert, weil das Thema Streuobst- und Apfelinitiative ist ja auch schon ganz am Anfang des Biosphärenreservats mit dabei gewesen, dass man eben die bestehenden Streuobstwiesen erhält und vor allem auch sinnvoll erhält dann, ja.
Und die Programme werden bei uns auch stark in Anspruch genommen. Also ich denke, wir sind so eines der Ämter in Bayern, was halt wieder diesem Naturraum und der Struktur geschuldet ist, wo relativ viel läuft im Kuhlab und im VNP.
Das ist auch eine erfreuliche Botschaft.
Das ist eine erfreuliche Botschaft. Ja. Also man muss halt immer aufpassen, das hat jetzt natürlich nicht nur mit unserer Arbeit zu tun, sondern ist schon auch den Verhältnissen geschuldet. Aber wir möchten das schon auch unterstützen. Also unser Ziel ist jetzt nicht, dass da am Ende nur noch Haupterwerbsbetriebe da sind, die möglichst intensiv und effizient wirtschaften.
Ja. Ja, jetzt sind wir dann doch bei dem ganz großen, ernsten Thema, das wir erst nochmal zurückgestellt hatten. Was fällt uns denn ein, um mit der Trockenheit und der Dürre, die man jetzt, auch wenn es hier rundherum erstmal auf den ersten Blick ganz grün ausschaut, ist, die wir aber trotzdem sehen können. Also wenn man die Spitzen der Bäume guckt, die haben schon vom letzten und von vor 2 Jahren einiges mitbekommen. Ja, also was könnte man denn da jetzt noch tun, wenn der eine oder andere jetzt dann im Sommer ganz besorgt eben wieder in den Wald rausguckt?
Gut, im Wald, sagen wir, die Veränderung kriegen wir mit. Hier in der Region sind wir schon ungefähr bei 1,5 Grad Temperaturanstieg. Die Verhältnisse werden extremer. Wir haben jetzt eigentlich seit 2018, jetzt sind wir im 6. Jahr und steuern so auf das 5. Trockenjahr zu. Also ich denke, der Klimawandel ist unübersehbar und unüberspürbar. Ja, wir werden damit leben müssen. Er wird weiter voranschreiten und ein Stück weit fahren die Waldbesitzer und fahren auch wir als Förster auf Sicht in der Entwicklung. Wir machen uns sehr viel Gedanken, auf welche Baumarten wir künftig setzen können. Da gibt es auch ganz gute Konzepte. Also ja, Vorrang für die heimischen Baumarten. Die Eiche ist nach wie vor eine große Hoffnungsträgerin. Und dann halt andere trockenheitsliebende Baumarten wie die Elsbeere, die Speierling, der Feldahorn, die Vogelkirsche. Aber das allein wird sicher nicht reichen. Also wir überlegen auch von den heimischen Baumarten, ob es andere Herkünfte gibt. Also bei der Tanne zum Beispiel gibt es auch Herkünfte aus Rumänien oder der Slowakei, wo dieser Klimawandel ein Stück weit schon voraus ist für uns. Und wir denken aber auch über wirklich ja, sogenannte alternative Baumarten, also neue Baumarten aus anderen Regionen nach, bis hin zu Praxisanbauversuchen mit der Atlaszeder oder der Libanonzeder. Also wir tasten uns da so heran. Es braucht aber auch keine Sorge haben, dass wir jetzt die große Fremdländerinvasion machen. Da gibt es ja auch wieder Zielkonflikte jetzt in FFH-Gebieten zum Beispiel. Naja, das ist die spannende Frage, wie es da weitergeht auf Dauer. Ob die ja, Baumarten, die in den sogenannten Lebensraumtypen da versammelt sind, ob das wirklich tragfähig ist auf Dauer. Aber das wird die Zukunft zeigen.
Also ich bin einerseits sehr froh zu wissen, dass es Profis gibt in den Forstämtern, die sich damit intensiv auseinandersetzen, was man dann jetzt machen kann. Und auch eben noch da sind für die Leute, also beraten können, weil ich manchmal schon den Eindruck habe, bis es wirklich jedem klar wurde, musste man es echt am eigenen Leib, am eigenen Wald erfahren. Und dann ist das Thema sehr emotional. Also dann fährt man durch den Wald und sieht es und erschrickt richtig. Ja, oder ich bin letztes Jahr bei großer Hitze am liebsten mit meinem kleinen Sohn durch den Wald Fahrrad gefahren und habe mir überlegt, kann ich ihm das noch zeigen, wenn er dann mal 15, 16, 17 ist? Oder muss er jetzt die Augen aufmachen, dass er es noch sieht, so wie ich es kenne? Wie geht man mit diesen ja, Sorgen oder auch Ängsten um?
Ja, es ist völlig berechtigt. Also es ist ein sehr emotionales Thema. Ich glaube, für die Waldbesitzer noch mehr als für die breite Gesellschaft. Die ist da halt weiter weg. Also es gibt Waldbesitzer, denen zerreißt das Herz. Also die stehen weinend in ihrem Wald, muss man wirklich sagen. Also ich meine, es gibt Fälle, die Besitzstruktur habe ich ja schon angesprochen, die haben bloß eine kleine Fläche, dann war das halt hauptsächlich Fichte oder wenig Fichte. Es gibt Waldbesitzer, die haben ihre komplette Bestockung verloren. Also die wissen, dass sie und ihre Kinder da nichts mehr ernten werden und viel Schweiß und Arbeit da investieren müssen, um das ja für die Enkel zumindest wieder was Zukunftsfähiges zu hinterlassen. Und das setzt dann schon auch eine innere Haltung voraus, jetzt nicht zu sagen, nach mir die Sintflut, ich mache nichts mehr, soll die Natur selber richten und dann entsteht halt erstmal Grassteppe und keine zukunftsfähigen Wälder, sondern zu sagen, okay, ich mache trotzdem was und versuche wieder was hinzustellen mit staatlicher Unterstützung, also wir beraten die, es gibt da interessante Förderung dafür. Aber dass die Motivation nicht verloren geht bei den Waldbesitzern, ist schon eine Herausforderung. Mhm. Aber die meisten haben wirklich so eine enge Bindung auch zu ihrem Wald, dass sie auch diese schwierige Situation irgendwie zu meistern versuchen.
Ja. Das glaube ich auch, weil wenn man mit den Leuten dann mal unterwegs ist, können die einem genau sagen, was mit dem Stock damals war und wann das hier festgelegt worden ist, wann der Weg gebaut ist. Also das ist schon eigentlich mehr noch als die Feldlandschaft, quasi wie so eine Registrierplatte, auch für die Biografien der Leute, die sich also an dem Wald, der ja länger bleibt als eine Feldkultur, gut identifizieren können. Ich glaube auch, dieser Heimatanker ist bei uns jetzt nicht nur der Kreuzberg und die großen Berge, sondern auch diese Waldlandschaft, die wir hier sehen. Also ich würde so weit gehen zu sagen, nicht nur der einzelne Besitzer ist da sehr emotional damit verbunden, sondern auch alle, die eben diesen Aspekt sehen. Und man sieht es ohne Zweifel. Also wenn man mit ein bisschen Abstand auch hier auf diesen Wald guckt, sieht man die.
Ja, es ist eigentlich unübersehbar. Also das Problem ist halt immer, dass die abgestorbenen Bäume aufgearbeitet werden und dann fällt es nicht mehr so auf, diese Veränderung. Ich bin eigentlich immer mal froh über Flächen auch, wo die stehen bleiben, weil dann fällt es auch dem Laien auf, was eigentlich so abgeht in unseren Wäldern. Was ich vielleicht noch ergänzen wollte, also Baumarten, da machen wir uns ziemlich viel Gedanken. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen über die waldbaulichen Verfahren. Und ich glaube, da sind wir auch in so einem gewissen Lernprozess drin. Also bis vor kurzem wollten wir eigentlich, dass Bäume möglichst schnell dick werden und wertvolles Holz produzieren. Also man hat dann relativ stark durchforstet, gerade in der Buche, die Bäume oft eher vereinzelt sogar. Und da merkt man halt, dass das wirklich an Grenzen stößt. Also gerade bei Baumarten wie die Buche, das ist Gift in diesen trocken, heißen Sommern. Da knallt die Sonne rein, die kriegen Embolien, weil sie das Wasser nicht mehr hochkriegen. Die kriegen Sonnenbrand. Also da ist eher die Strategie, auch Bestände wieder etwas dichter und geschlossener zu halten. Also da sind wir vielleicht noch nicht ganz so weit wie bei den Baumarten. Aber auch da machen wir uns Gedanken, wie wir auch unsere waldbaulichen Verfahren anpassen müssen.
Ja. Wobei das Buchenthema ja als Problemthema noch relativ jung ist, ne? Weil wir also bis vor...
Seit 2018, da ging es los.
Ja, genau. Da ist dann, das war ein richtiger Schock, das weiß ich noch. Dass also die Buche, die wir in der Rhön als den Buchonia-Baum, also als den hier heimischen angesehen haben, so nach dem Motto unverrückbar, wenn was bleibt, dann sind es Buchenwälder, als das dann auch in Frage stand.
Also wir wussten, dass die Buche so am Rande ihres Wohlfühlbereichs ist, aber was dann jetzt seit 2018 vonstatten geht, hat uns schon überrascht. Dass wirklich auf schwierigen Standorten, also auf flachgründige Muschelkalkböden oder schwere Tonböden, wo es oft Zentimeter dicke Risse gibt, die Wurzeln abreißen, Feinwurzeln verloren gehen, wirklich auch Buchen absterben, teilweise bestandsweise. Also das ist schon erschreckend, weil die Buche halt die dominierende Baumart auch hier in der Region ist. Und wenn es der schon an die Gurgel geht, dann besteht Anlass zur Sorge.
Das stimmt. Aber trotzdem haben Sie ja schon gesagt, hilft es gar nichts, den Kopf in den trockenen Waldboden zu stecken, denn es muss ja weitergehen.
In der Landwirtschaft tut sich auch viel. Ja. Also da wird auch drüber nachgedacht, wie man sich da anpassen kann. Also da hat man ja ein ganz spannendes Projekt jetzt mit Biogas, Blühfeldern, Blühmischungen als Alternative zum Maisanbau. Und wenn man jetzt um die Zeit mal wieder durch die Lande fährt, durchs Grabfeld beispielsweise und sieht, wie hoch der Mais steht, also wenn es gut geht, so Knie bis Hüft hoch und diese Blühmischungen, also dann wird es zunehmend attraktiver, also auch was wirklich Ertragsstabilität anbelangt. Auch da gibt es eine Förderung mittlerweile, die das Delta ausgleicht. Und was halt dazu kommt und was wirklich sehr beeindruckend ist, das sind auch die Ökosystemleistungen, die da dranhängen. Also gerade Starkregenereignisse, da hat das Wasser eine Chance zu infiltrieren. Biodiversität, also die Flächen sind wirklich ein Hort der Artenvielfalt, was auch gemonitort wurde. Humusanreicherung, Klimaschutz im Boden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Da denke ich, kommt einiges gerade hier in der Region in Bewegung, bis hin auch zur Frage, auf welche Kulturen kann man denn setzen. Also gibt jetzt in Schwarzenau im Landkreis Kitzingen auch so Forschungseinrichtungen, also wo über Hirseanbau zum Beispiel geforscht wird oder Körnerleguminosen. Also auch in der Landwirtschaft ist da wirklich einiges im Umbruch aktuell. Ja.
Und wir haben auch einzelne Pioniere unter den Landwirten. Ich durfte nämlich auch einen schon besuchen, der das mit Versuchsfelderbau auch auf seinem Acker dann schon ausprobiert. Oder auch sonst bin ich also ganz erfreut auch, wie viele bereit sind, einfach mal was auszuprobieren. Also die klassische geübte Fruchtfolge zu verlassen und mal eine neue Kultur anzubauen, die es vor ein paar Jahren in der Rhönzu auch noch nie gegeben hat. Ne? Also vor 10 Jahren. Wäre da jedes Jahr die Sonnenblume voll ausgereift, wissen wir gar nicht. Aber jetzt sieht man ganz viele Sonnenblumen. Meine Großmutter hat mir erzählt, ja, Mischkulturen, Weizen, Linse, das hatten wir früher auch. Na, und so sind es so Sachen, die habe ich als Kind, als Jugendliche nie gesehen. Und jetzt besinnt man sich auf sowas und experimentiert halt so ein bisschen, was man unter den jetzigen Gegebenheiten so machen kann.
Ja, was mir wichtig ist und was ich wirklich bei jeder Gelegenheit betone, wir reden ja sehr viel über Klimaanpassung. Also momentan ist ja Hitzewelle in Südeuropa, Spanien, Italien, Griechenland, und in dem Zusammenhang machen wir uns jetzt Gedanken über Hitzekonzepte in den Städten, auch wieder eine Maßnahme der Klimaanpassung. Also was uns halt wirklich allen bewusst sein muss, jedem von uns, wir fahren momentan mit hoher Geschwindigkeit auf eine Wand zu, also was das Thema Klimaschutz anbelangt, hatten letztes Jahr 2022 global die höchsten CO2-Emissionen ever. Also von einer Kehrtwende sind wir weit entfernt. Und ich denke, da muss halt wirklich jeder mal seinen ernsthaften Beitrag leisten, auch zum Thema Klimaschutz, weil ja sonst droht wirklich auch ein Scheitern beim Thema Klimaanpassung. Da bin ich auch persönlich nicht mehr bereit, sagen wir mal, der Gesellschaft oder auch der Politik zu sagen, wir kriegen das mit Klimaanpassung schon hin. Weil nur mit Klimaanpassung werden es wir nicht hinbekommen. Ja, also das eine wird ohne das andere nicht funktionieren.
Letztendlich ist die Klimaanpassung ja quasi nur die zwingend notwendige Reaktion auf eine Situation, die schon da ist.
Symptombekämpfung,
wenn man so sagt. Und wir hoffen eigentlich, dass wir eine Verschlimmerung zumindest dann noch irgendwie abgebogen kriegen. Aber also, Sie haben recht, die Hoffnung nach dem relativ abrupten Runterfahren des Ganzen unter der Corona-Situation, dass der ein oder andere was überdenkt und jetzt anders macht, die können wir so nicht beobachten. Also eher so eine Art Nachholeffekt, dass man gewisse Dinge jetzt macht, weil man es ja 3 Jahre nicht konnte.
Und was mich da schon manchmal etwas zum Verzweifeln bringt, ist halt, dass der Schritt von der Erkenntnis zum Tun so unglaublich groß ist. Ja. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich auch über das Thema Klimaschutz rede, aber ein Gutteil hockt sich dann halt doch irgendwie 2-mal im Jahr in Flieger und fliegt wieder nach Griechenland. Und wenn ich zu mir selber ehrlich bin, sitze ich ja auch im Glashaus. Also ich könnte Ihnen jetzt was von meinem Fleischkonsum erzählen, der kein sonderlich klimafreundlicher ist. Also das sind halt alle Menschen und drohen auch zu scheitern.
Ja, jeder macht mit sich so einen Handel aus. Ich verzichte darauf, aber dann geht doch das vielleicht.
Das stimmt.
Habe ich also auch beobachtet. Ja. Allerdings ist es jetzt so, dass ich nicht mehr sagen kann, ich habe es ja nicht gewusst. Also was ich mit 20, auch im Studium, auch im Biografiestudium, wo ja Leute eigentlich ausgebildet werden, sich diese ganzen Zusammenhänge bewusst zu machen, haben wir selbstverständlich aufs Weitreisen nicht verzichtet. War ja auch so, hat ja jeder gemacht. Und das kann ich also mit dieser Unbedarftheit jetzt nicht mehr
sehen. Das stimmt. Ne? Und eigentlich wissen wir es relativ lang. Also ich habe mal vor 30 Jahren, als ich mit dem Zug zum Studium gefahren bin, in einem Zug so ein Schildchen gemopst. Da ist ein Zug abgebildet, der durch die Landschaft fährt, und drunter steht die Antwort auf viele Fragen, die Ihnen Ihre Kinder einmal stellen werden. Also das bildet eigentlich genau das ab, was wir letztendlich seit Jahrzehnten wissen.
Ja. Also jetzt haben wir Ihr großes Themenfeld umrissen. Ein breites und auch eins, wo man jeden Tag sieht, wo es eigentlich kneift, also wo es trocken ist oder wo es eng wird. Wie schaffen Sie es, weil ich habe es jetzt an verschiedenen Stellen schon erlebt, wie schaffen Sie es trotzdem mit so viel Optimismus oder positiver Ausstrahlung Ihre Arbeit jeden Tag zu machen?
Naja, wie es in einem ausschaut, das ist manchmal anders, als wie man dann auftritt. Aber ich denke, was wichtig ist, ich glaube, man muss schon Klartext reden und Tacheles reden. Aber wenn man die Leute in die Resignation treibt und die sagen, ist eh alles hoffnungslos und zum Scheitern verurteilt und der Tanz auf dem Vulkan noch intensiver wird, das bringt uns auch nicht weiter. Also ich glaube, wir brauchen auch immer Hoffnung und Zuversicht oder halt, ja, jeder Weg beginnt mit dem nächsten Schritt. Also wirklich mal ins Tun auch kommen und vielleicht auch realistische Ziele setzen. Also keiner von uns wird die Welt retten. Ich bin ein großer Freund, dass mal vor der eigenen Haustür es kehren anfangen und versuchen, sich jeden Tag im Spiegel irgendwie anschauen zu können. Und ich glaube, da muss man die Leute halt so gut möglich ist auch mitnehmen und sagen, es macht einen Unterschied und es kann was bewirken, was du tust. Und vielleicht ist es das so ein bisschen die Grundhaltung, die mich da begleitet.
Auf jeden Fall eine, die vorbildhaft ist für uns alle. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie sieht denn die Kulturlandschaft aus, die Sie der nächsten Generation übergeben möchten? Und was müssen wir dafür tun?
Also wir sind jetzt hier in unserem Dienstgebiet und in der Rhön schon auf der vergleichsweise glücklichen Seite, so im bayerischen oder deutschen Vergleich. Also vielleicht muss die Kulturlandschaft gar nicht so viel anders ausschauen oder grundlegend anders ausschauen. Also ich denke, wir haben ein schönes Landschaftsbild, das sollte man wirklich auch bewahren. Also was Bautätigkeit anbelangt, das Thema Bauen beschäftigt mich auch ziemlich, weil das halt so ein schleichender Veränderungsprozess ist. Jeder wird in eine Landschaft hineingeboren und das ist für ihn der gesetzte Ausgangspunkt. Ja, und das andere ist, sagen wir mal, das Thema Strukturvielfalt, Landschaftselemente. Da haben wir relativ viel. Da ist schon auch noch Luft nach oben. Also wir haben auch Gegenden, wo noch mehr möglich wäre. Also ein Thema, mit dem wir uns ja momentan befassen, auch in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsstelle Biosphärenreservat, ist das Thema Agroforstwirtschaft, was ich sehr spannend finde. Also jetzt in Regionen wie das Grabfeld zum Beispiel, da noch Agroforst-Landschaftselemente zu bringen, das tut der Landschaft gut, dem Naturraum gut und kommt auch den Landwirten zugute, also was Ertragsstabilität, Risikominimierung.
Da müssen wir noch zwei Sätze dazu sagen. Ich glaube, nicht jedem unserer Zuhörer ist klar, was ein Agroforst-System ist.
Mhm. Ja, das ist ein System, das jetzt in anderen Teilen der Welt, in den Tropen, durchaus weit verbreitet ist. Das ist eben das, Gehölze und Ackerflächen in der Regel auf der gleichen Fläche bestehen. Also in der Regel halt in Form von Streifen, diese Gehölze. Das könnten, also kann man sich vorstellen wie eine Hecke zunächst mal, aber es muss nicht eine Hecke sein. Das kann auch der Wertholzerzielung dienen, also dass da zum Beispiel Walnussbäume oder Edelkastanien mit reingepflanzt werden und geastet werden. Das könnte auch wie eine Kurzumtriebsplantage mit Pappeln zum Beispiel sein, zur Hackschnitzelproduktion. Und das wäre dann im Prinzip so eine Doppelnutzung mit Positiveffekten. Mhm. Also der wichtigste ist vielleicht die Windruhe, dass dann die benachbarten landwirtschaftlichen Flächen windberuhigter sind, nicht so stark austrocknen. Mhm. Da gibt es wirklich ganz intelligente Konzepte. Der Zwischenraum, das sind dann halt genau 3 Mähdrescherbreiten zum Beispiel. Da kann man trotzdem Getreide anbauen, hat vielleicht durch die Beschattung ein bisschen Ertragsverlust, aber auch die positiven Effekte. Ja, und ich glaube, das ist ein echtes Zukunftsthema und ja, das macht mir auch total Spaß, mit euch zusammen an dem Thema zu arbeiten und vielleicht mal die ersten Pilotbetriebe dann auch hier zu haben, die Vorbild sein können für andere Landwirte.
Darf man drauf, dass es bald so weit sein wird, dass wir da auch in der Rhön was ausprobieren können. Anderswo stehen diese Systeme schon und das wäre auch was Gutes für uns, wenn man das hier mal ausprobieren könnte.
Genau.
Und da haben wir doch schon wieder was, wo wir weitermachen können. Vielen Dank, Herr Grüner, für das Gespräch, dass Sie hier raus mit in den Wald gekommen sind, an den Waldrand, um unsere doch sehr ernsten Themen zu besprechen. Und ich hoffe, dass es vielen so geht, die uns zuhören, dass sie sich einerseits verstanden fühlen, aber andererseits wissen, es lohnt sich immer noch weiterzumachen, auch wenn es manchmal düster ausschaut. Ja, Dankeschön, dass Sie dabei waren.
Ich sage Ihnen vielen Dank, Frau Rösch, und freue mich weiter auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und mit der Verwaltungsstelle.
Danke.